Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Schönen guten Abend.
Hallo, herzlich willkommen.
Es gab eine Zeit, in der ich unbedingt Isländisch lernen wollte, um irgendwann einmal isländische Bücher im Original lesen zu können. Weil ich weiß, dass die Bücher irre sind, dass die Sprache irre ist, dass das Land irre ist. Und weil es bestimmt noch viel irrer sein wird, diese Bücher in der Originalsprache zu lesen. Jetzt habe ich mich umentschieden. Aha. Ich werde jetzt Finnisch lernen, damit ich die
300.000 Isländer sagen, nein, Lydia, komm zurück.
Damit ich die finnischen Bücher lesen kann. Und ich würde sehr gerne Bettler und Hase von Thomas Kyrö auf Finnisch lesen. Also ich bin froh, dass es das mittlerweile auf Deutsch gibt. Das ist das erste übersetzte Buch ins Deutsche von ihm, von Thomas Kyrö. Und darum soll es gleich gehen. Und er spricht Finnisch mit uns.
Des Weiteren erfahren Sie in der ersten Stunde der Literaturagenten, wie Wurstzipfel in die Weltliteratur kommen und falls Sie damit liebäugeln, sich angesichts des schönen Wetters literarisch tätowieren zu lassen. Mehr Licht von Goethe wird heute wieder freigegeben, denn es handelt sich nicht um seine letzten Worte.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Vatanescu hat nur einen Wunsch. Sein Sohn soll Fußballschuhe bekommen. Dafür würde der Vater beinahe alles tun. Und so vertraut er sein Leben einem Menschenhändler an und begibt sich auf die lange Reise von Rumänien nach Finnland. Dort erwartet ihn ein Wohnwagenlager und der Beruf Bettler. Vatanescu ist ganz weit unten gelandet. Erst als ihm ein verletztes Kaninchen zuläuft, begreift er, dass er kämpfen muss. Für sich und für seinen Sohn. Bettler und Hase heißt Thomas Kyrös tragikomische Satire auf die heutige Gesellschaft. Die Radio 1 Literaturagenten haben den finnischen Bestsellerautor in Berlin getroffen.
Und zwar im Finnland-Institut, wo Kyrö seinen Roman vorgestellt hat. Lydia, da kommt dieser Vatanescu nach Finnland, träumt von Fußballschuhen, aber landet auf der Straße. Ja. Wie ist der so und was erlebt er?
Also er ist ein sehr einfacher Mann, aber ein sehr gutgläubiger und ein sehr mutiger Mann, also für den es bestimmte Entscheidungen gibt, ich tue dies und ich tue das und dann tut er dies und tut das. Also da wird nicht hin und her geeiert, sondern er macht, er geht seinen Weg. Deswegen entscheidet er sich auch für er wird von einem Menschenhändler mitgenommen und er entscheidet sich für den Weg, auch wenn er nicht weiß, was am Ende passiert. Das ist der Weg. Und er muss betteln und zwar nach Anleitung. Er darf nicht lächeln, er darf nicht Danke sagen, er darf nicht mal in der Sprache sprechen und nicht mal auf Englisch. Das kann er nämlich ein bisschen. Finnisch kann er natürlich nicht. Und irgendwann merkt er, er muss irgendwie 75% seines erbettelten Gehalts in Anführungszeichen abgeben an den Menschenhändler. Irgendwann sagt er, das ist es nicht. So komme ich nicht an meine Fußballschuhe für meinen kleinen Sohn. Und meutert. Er klaut dem Menschenhändler Geld, schlägt ihn nieder und haut ab. So, und dann läuft ihm irgendwann dieser Hase zu und da könnte man jetzt schon denken, das wird irgendwas Absurdes, aber es ist liebevoll und fast, es könnte echt sein. Und er begegnet echten Menschen, also wenn ich das mal so dreist sein darf, ist natürlich ein Buch, aber er begegnet echten Menschen. Er begegnet unter anderem dem Vietnamesen Minh, der seit 20 Jahren in Finnland ist und der erste Mensch ist, der ihm quasi ansieht, der ist schmutzig, der hat Falschgeld, ist übrigens Falschgeld, was er geklaut hat. Er hat ein seltsames, hässliches, müffelndes Kaninchen bei sich und will jetzt hier bei mir essen. Eigentlich geht das gar nicht, ich muss den rausschmeißen, aber er hilft ihm, er sieht in ihm etwas. Und dann trifft er zum Beispiel die Krankenschwester Hertha. Die tut nämlich so, als ob sie alle Menschen lieb hat und alle retten will. Und es sind ja alles so arme Seelen, Menschen, da muss man doch was machen. Dann steht dieser Vatanescu vor ihr mit diesem, also hat, möchte etwas von ihr, spricht die Sprache nicht, holt das Kaninchen raus und plötzlich wird aus dieser Gutmenschen wird plötzlich eine keifende, tierhassende Tante, die Polizei ruft, den Alarmknopf drückt, die Tür zuknallt und sagt, den behandle ich nicht. Und so begegnet er ganz verschiedenen Menschen, traurigen, mutigen, jungen, alten Aussteigern, ganz viele Menschen und er bleibt immer er selbst und das ist sehr, sehr schön. Und als ich ihn getroffen habe, habe ich ihn sofort auf diese Scheinheiligkeit der Menschen angesprochen, denn ich glaube, jeder von uns ist schon mal Bettlern begegnet und musste sich in dem Moment immer entscheiden, bin ich jetzt höflich, kaufe ich jetzt eine Zeitschrift, lache ich jetzt oder geht der mir gerade tierisch auf den Geist? Also man muss sich da immer im Zaum halten und ich wollte wissen von ihm, was es mit dieser Scheinheiligkeit auf sich hat, ob wir nicht alle irgendwie so halbe Scheinheilige sind. An dieser Stelle muss ich ja zusagen, er spricht Finnisch und Stefan Moster, der das Buch auch übersetzt hat, hat mir die Übersetzung dann gegeben und das ist die Antwort zur Scheinheiligkeit.
En mä ajatellut niitä sillä lailla. Mä ajattelin jotenkin,
also,
kun meissä
so
kaikissa ihmisissä
gar nicht.
On niin
in uns Menschen sind immer alle Züge vorhanden. Wir sind nicht nur entweder gut oder böse. Und ab und zu sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen scheinheilig. Ja, in dem Buch ist es wirklich so, dass alle Figuren es im Grunde irgendwie gut meinen, aber manchmal ist es eben so, dass der Weg zur Hölle mit guten Absichten gepflastert ist.
Wo nimmt Kyro den Stoff für diese tragisch-komische Geschichte her? Gibt es am Ende diesen Watanesco wirklich?
Das habe ich ihn natürlich gefragt. Er meinte, ja, ich bin ihm begegnet und zwar im Jahr 2009. Und da habe ich dann natürlich, wie war das denn und so? Und da hat er einfach mir dann erzählt, dass er nicht als Watanesco vor ihm stand, sondern dass er da plötzlich ein Phänomen in Helsinki entdeckt hat. Und zwar folgendes.
Suomessa alkoi näkymään näitä.
Zu genau dieser Zeit, 2009, wurden die Bettler 2009. üblicher in Helsinkis Straßenbild. Und das war ein Widerspruch zu dem, was man sonst gewohnt war im Wohlfahrtsstaat Finnland. Und das war für mich sofort als Thema interessant. Also Finnland ist eigentlich so ein Land, in dem man die Armut nicht gesehen hat und immer noch wenig sieht, ja. Also Armut wird über die Sozialhilfe und die ganzen Institutionen geregelt, durch Unterstützung und so weiter. Das ist etwas, was man unsichtbar halten kann. Aber ich habe tatsächlich von Fällen gehört, in denen Bettler angespuckt worden. Das ist etwas Neues, mit dem schwer umzugehen ist. Ja,
kyllä mä tiedän tapauksia sieltä, että syljetään kerjäläisen päälle. Ja ilmeisesti se johtuu siitä, että se näyttää jotenkin tuntuu niin hankalalta kohdata sellainen asia.
Ja, und das ist nach wie vor ein Problem. Die Finnen sind überfordert. Man kann ja nicht einfach einen LKW nehmen und dann durch die Straßen fahren und die Bettler einsammeln. Das geht nicht und das darf man auch nicht. Und allerdings, das ist der wahre Teil. Dadurch hat er sich inspirieren lassen durch die Anwesenheit von armen, bettelnden Menschen in der Innenstadt von Helsinki. Aber in dem Buch ist was anderes. Also der Watanesco, der stirbt nicht auf der Straße. Der landet auch nicht in einer Einrichtung, wo man in Doppelstockbetten mal eine Nacht schlafen kann, sondern der beißt sich durch und zwar immer weiter hoch. Er arbeitet sich hoch. Er sucht sich Jobs. Zum Beispiel fährt er in den Norden des Landes und pflückt dort Beeren. Er fragt sich durch. Er fühlt sich schon irgendwie schmutzig, weil er auch nicht duschen und sich waschen kann. Aber er will zeigen, dass er sauber ist. Er drückt das Rückgrat durch. Von dem Ming erhält er auch einen ersten Anzug, saubere Kleidung und fühlt sich auch gleich und sagt, ich bin ein Mann, ihr müsst mich angucken. Ich habe auch Geld, hat er zwar nicht, aber er will das auch darstellen, dass sie ihn glauben und weiterkommen lassen. Er kämpft vor allem natürlich um seinen Stolz, weil er will nicht nach Hause zurückkehren ohne diese Fußballschuhe. Er will überhaupt nach Hause zu Hause zurückkehren. Er wirkt dabei sehr naiv und auch sehr lustig. Das, was er tut, ist manchmal etwas eigenartig, so wie ein Kind entscheiden würde. Und er spricht mit dem Hasen, als sei es ein Mensch, sein Bruder, dieser Hase ist sein Bruder. Übrigens kann ich dazu sagen, dass es in Helsinki auch diese City-Hasenplage gibt, wie auch in Berlin. Also die rennen dort überall rum und werden gejagt und so. Und er schafft es von der Straße in eine Luxusvilla mit eigenem Fahrer in der Limousine und so. Und diese Geschichte kann man nicht erzählen ohne Humor. Und anders, wenn diese Geschichte nicht lustig wäre, wäre sie unerträglich traurig und wäre furchtbar real und ich würde es nicht gern lesen. Und dazu sagt er Folgendes.
No mulle tämän kirjan kirjoittajana toi aihe also, oli just nimenomaan niin vakava.
Schrieb, da war das Thema war auch zu ernst für mich. Das war so ernst, dass für mich klar war, dass das Komik dabei sein muss, wenn ich das schreibe. Und ich habe gemerkt, der Humor fungiert quasi als Schmuggelschiff, mit dem man die Botschaft viel besser transportieren kann. In Form der Satire besser als in Form eines Pamphlets. Und dann kam natürlich noch eins hinzu. Als das Bettlersein zum Thema wurde, wollte ich das nur über einen Charakter erzählen, über ein Individuum und nicht vermitteln, alle Bettler seien gleich arm und gleich und so weiter und so fort. Da soll ein Individuum entstehen, durch das der Leser diese Geschichte verfolgt.
Kaikki rikolliset ovat samanlaiset, että syntyy joku oikea yksilö, ihminen, jota lukija alkaa seuraamaan ja kiinnostuu sen kohtalosta.
Bettler und Hase von Thomas Kyhre aus dem Finnischen übersetzt von Stefan Moster ist erschienen bei Hoffmann und Campe. 317 Seiten kosten 19,99 €.
Aus seiner Neigung für skurrile Beschäftigungen hat der Schriftsteller Ernst Jünger nie einen Hehl gemacht. So begann er nach dem Zweiten Weltkrieg die letzten Worte von Sterbenden zu sammeln. Von Staatsmännern, Dichtern, Philosophen, Königen. Er hoffte, so schrieb er, dass in diesen letzten Worten ein Schimmer des ganz anderen sichtbar werde, das unsere arme Sprache als das Jenseits bezeichnet. Nun ist Jüngers Sammlung erstmals geordnet und veröffentlicht worden von dem Journalisten und Biografen Jörg Margenau. Und der ist jetzt zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Hallo, Jörg Margenau. Ernst Jünger hat zwei Kästen mit einer Sammlung letzter Worte zurückgelassen, darin tausende von Karteikarten. Beschreiben Sie doch mal, welches Arbeitsfeld Sie da vor sich hatten.
Das sind postkartengroße Karten, die Ernst Jünger selber drucken ließ 1950. Da ist auf der Vorderseite, also wie auf Postkarten üblich, seine eigene Adresse mit Absenderangabe. Diese Karten hat er an Freunde verteilt, damit sie für ihn auch letzte Worte sammeln könnten und das dann notieren und ihn dann schon mit der vorgedruckten Adresszeile zuschicken könnten. Die meisten Karten hat er dann allerdings selber gesammelt. Das war eine nicht enden wollende Sammlung von den letzten Worten der Sterbenden.
Warum hat er das dann gemacht? Was steckt hinter dieser Idee?
Einerseits war er ja ein großer Sammler. Er hat alles Mögliche gesammelt. Er hat Muscheln gesammelt. Er hat vor allem Käfer gesammelt, wie wir ja wissen. Er hat die Fotos der toten Freunde gesammelt in seiner Wohnung. Da steht also ein großes Fotoarchiv mit Toten auf dem Fensterbrett. Er hat Spazierstöcke gesammelt. Aber was ihn ganz besonders interessiert hat, zeitlebens, war der Tod. Und deshalb die letzten Worte. Ich würde diese letzten Worte eigentlich den Käfern direkt an die Seite stellen. Die Käfer sind ja auch tote Exemplare, die dem Leben entrissen wurden, um sie der Ewigkeit zu überführen. Die letzten Worte sind auch noch zum Leben gehörend, aber sollen auch schon in die Ewigkeit voranweisen. Was Jünger interessiert hat, war, er hat den Tod als eine Tür betrachtet, durch die wir gehen, und danach kommt was. Da war er ziemlich sicher und er wollte wissen, was das sein könnte, wie es weitergeht. Er war ein großer Metaphysiker, ein Transzendenzsucher und Todesforscher. Ich denke auch, dass seine Todesbereitschaft im Ersten Weltkrieg mit dieser Neugier zu tun hat, dass er den Tod nicht gefürchtet hat, sondern ihn eigentlich erkunden wollte.
Es gibt zu einigen Persönlichkeiten zwei oder sogar mehr verzeichnete letzte Worte. Spitzenreiter ist Goethe mit 7 Versionen und zu Kant sind 4 Versionen der letzten Worte verzeichnet. Wie kann das sein?
Da sind eben die unterschiedlichen Überlieferungen. Ne? Mhm. Bei Goethe ist es dieses schlichte Mehr Licht, was wir kennen. Goethe, der schon so vom Glanz der Ewigkeit sozusagen beleuchtet wird, das hätten wir gerne so. Tatsächlich hat er aber nur gesagt, er macht den Fensterladen auf, damit mehr Licht in den Raum kommt. Da hängt auch immer das Banale und das Erhöhte sehr eng zusammen. Und wenn man eben die Umstände nicht kennt, dann ist es leicht, diese Erhöhung nur zu hören.
Ja.
Tatsächlich hat er aber gesagt zu Ottilie, der in seinem Bett saß, mein Frauenzimmer, gibt ein gutes Pfötchen. Das ist als letztes Wort für Goethe nicht das, was wir gerne hören wollen. Und deshalb einigt man dann sich auch. Es gehört ja nicht nur die Überlieferung dazu, sondern auch die Leute, die das rezipieren, also wir. Und die gerne ein letztes Wort haben wollen, das zu dem Toten passt. Anderes Beispiel ist Hegel, der kommt mit dem Satz drin vor, von all meinen Schülern hat mich nur ein einziger verstanden und der hat mich falsch verstanden. Das ist mit Sicherheit auch erfunden, aber das ändert nichts daran, dass es trotzdem eine Wahrheit enthält.
Sie machen im Nachwort eine sehr interessante Bemerkung. Jünger sei deshalb so alt geworden, und zwar 103 Jahre alt, weil er keine Angst vorm Tod hatte. Hatte er die auch deshalb nicht, weil er letzte Worte gesammelt hat?
Vielleicht eher andersrum. Er hat die letzte Worte deshalb gesammelt, weil er sie tatsächlich einfach als Forschungsgegenstand wahrgenommen hat. Und er hat sich bemüht, den Tod und den Schmerz und das Vergehen ins Leben zurückzuholen und hat beklagt, besonders in 50er Jahren, da gibt es einen Brief, den er schrieb bei einer USA-Reise aus New York, dass er in den USA eine Gesellschaft vorgefunden habe, die den Tod und den Schmerz nicht kennt. Und das hat ihn zutiefst deprimiert, weil er der Meinung war, wenn man den Tod nicht kennt, dann kennt man eigentlich auch das Leben nicht. Dann hat man keine Chance, das Leben wirklich in seinen Tiefen auch zu verstehen. Darum ging es ihr und deshalb, denke ich, diese Sammlung letzter Worte.
Warum spielen letzte Worte heute eigentlich keine wirkliche Rolle mehr? Sie könnten ja zum Beispiel in den Nachrichten oder den Nachrufen vorkommen. Warum tun Sie das nicht?
Auch das geht aus dieser Sammlung eigentlich hervor, dass letzte Worte etwas sind, was ins 19. Jahrhundert gehört. Sie verschwinden deshalb in unserer Gesellschaft, weil wir den Tod tendenziell eher auslagern. Er findet im Krankenhaus statt, er findet auch im Krankenhaus dann oft in der Wäschekammer oder irgendwo statt, wo ihn niemand mitbekommt, wo die Angehörigen auch nicht unbedingt dabei sind, sodass die letzten Worte, wenn sie gesprochen werden, gar nicht wahrgenommen werden können. Ein anderer Punkt ist, dass das Interesse vielleicht auch einfach da nicht mehr da ist. Also dass der Tod selber etwas ist, was als technischer Vorgang wahrgenommen wird, aber nicht als etwas, wo man die Materialität verändert oder wo man den Glauben haben könnte wie Ernst Jünger. Und das ist ja auch das, was uns befremdet heute fast schon, dass jemand tatsächlich glaubt, mit letzten Worten einen Ausblick auf ein Jenseits bekommen zu können. Das ist ja völlig verschüttet.
Sie haben die Sammlung geordnet. Haben Sie denn ein letztes Wort zu den letzten Worten?
Ein letztes Wort nicht, aber was ich gemacht habe, ist, diese letzten Worte in eine Ordnung zu bringen. Ja. Ich glaube auch durchaus im Sinne von Ernst Jünger, der ja wie seine Käfer auch Familien und Gattungen hergestellt hat. So habe ich da Kapitel gemacht und die Worte so geordnet, eben nicht alphabetisch, weil ich das langweilig fand, sondern nach bestimmten Sprechweisen oder Sprechsituationen. Die Hauptkapitel sind die in der Mitte, wo es eigentlich um das Sterben an sich geht, um Liegepositionen, um Sichtverhältnisse, um Essen und Trinken, was die Menschen noch tun. Beethoven, der sich für Wein bedankt am Ende zum Beispiel und dann zusagt, zu spät. Sein Verleger Schott hat ihm noch eine Kiste Wein geschickt. Das finde ich Dinge, die so richtig im Leben verwurzelt sind, die mir eigentlich am besten gefallen haben. Und sehr schön auch die Effekte, wenn sich durch diese thematische Ordnung dann wie ein Gespräch ergibt über die Jahrtausende. Wenn Leute aus der Antike manchmal dasselbe sagen wie gegenwärtige Personen und man so einen Stimmenchor eigentlich hat, der sich thematisch und motivisch immer wiederholt und das immer Gleiche dann doch auf unterschiedliche Weise durchführt.
Ernst Jünger, letzte Worte ist, wie das Gesamtwerk von Ernst Jünger erschien bei Klett-Cotta. Der von Jörg Margenau herausgegebene Band, der höchst bibliophil gestaltet ist, das muss man an dieser Stelle unbedingt auch sagen, mit Goldschnitt und farbigen Abbildungen, umfasst 248 Seiten und kostet 22,95 Euro. Ebenfalls bei Klett-Cotta ist erschienen Jörg Margenaus Biografie über Ernst Jünger und seinen Bruder Friedrich Georg. Das Buch trägt den schönen Titel Brüder unterm Sternzelt. Vielen Dank für den Besuch, Jörg Margenau.
Danke sehr.
Vielen Dank.
Das Wort Cook, geschrieben K-O-O-K, bezeichnet im Englischen Spinner, Verrückte, Exzentriker. Zusammen mit einigen Freunden begann Daniela Seel im Jahr 2003 ihr Projekt Cookbooks. Heute ist Cookbooks der wichtigste Lyrikverlag Deutschlands, versammelt zahlreiche preisgekrönte junge Dichter, wurde für die einzigartige Buchgestaltung mehrfach ausgezeichnet. In diesem Monat feiert Cookbooks sein 10-jähriges Jubiläum. Um zu gratulieren, haben die Literaturagenten Daniela Seel die Che Guevara der deutschen Verlagswirtschaft ins Studio geladen.
Hallo und herzlichen Glückwunsch, Daniela Seel.
Hallo.
Hallo.
Wie war das vor 10 Jahren? Also was war der Impuls, einen Verlag zu gründen und worauf kam es Ihnen da besonders an?
Ja, der Impuls war hauptsächlich, dass es so ein besonderes neues Interesse an Lyrik gab unter den jungen Autorinnen und Autoren und das zu einer Zeitpunkt stattfand, wo Lyrik aus den Programmen der Publikumsverlage mehr und mehr verschwunden ist. Das war der eine Punkt. Dann gab es ein Künstlernetzwerk KUK, das schon seit Ende der 90er Jahre zusammen Projekte gemacht hatte. Es gibt auch ein verschwistertes Musiklabel, KUK, die schon seit 99 eigene CDs produziert haben. Wir haben Ausstellungen gemacht, wir haben Workshops gemacht, wo die Autorinnen und Autoren gegenseitig ihre Texte kritisiert haben, Festivals schon organisiert. Es gibt eine Lesereihe seit 2001 einmal im Monat, KUK Read. Und aus diesem ganzen Zusammenhang sind dann einfach Manuskripte erwachsen, die publikationsreif waren. Und da lag natürlich der Gedanke nahe, hey, warum nicht einen eigenen Verlag machen? Auch weil das durch die technischen Möglichkeiten plötzlich viel, viel leichter machbar war als vorher. Und wir mit Andreas Töpfer diesen unglaublichen Illustrator, Buchgestalter, Grafiker hatten, der auch schon Plakate, Flyer, CD-Cover gemacht hatte und damit die Möglichkeit, dass die Bücher auch anders aussehen. So wie wir gerne Bücher haben wollten, von denen wir dachten, dass es sie noch nicht gibt.
Ein Verlag, der so außergewöhnliche Bücher macht wie der Ihre, hat natürlich auch ein außergewöhnliches Verlagsmotto. Es lautet Labor für Poesie als Lebensform. Was ist das für ein Labor?
Ich finde problematisch oder ich finde es komisch, diese Trennung, die es oft gibt zwischen Fiktionalität und Realität. Wenn ich was lese, wenn ich was schreibe, wird das ja Teil meiner Realität. Es gibt keine andere Realität. Mhm. Und das ist für mich so ein Versuch, damit zu arbeiten. Also das auch wieder in die Welt zu schicken, diese andere Auffassung, dass es eben alles ineinander fließt und ich dann was damit machen kann und Teil der Bewegung bin, sozusagen.
Was macht für Sie ein gutes Gedicht aus?
Dass es mich fordert, dass es vieles gleichzeitig kann, dass es eben genau so eine Ambivalenz kann, dass es nicht nach der einen oder nach der anderen Seite schnell auflöst und dass es Ungleichzeitiges ausbalancieren kann oder auch räumlich Entferntes und dass man nicht darauf zurückgeworfen ist beim Lesen, das eine oder das andere, sondern das eine und das andere zu sehen und genau eben diese Entscheidungsschwierigkeiten und auch zu sehen, wo der Punkt ist, wo Entscheidungen stattfinden und wo etwas nach der einen oder nach der anderen Seite sich neigen kann. Das finde ich die unglaubliche produktive Kraft von Gedichten, dass sie mir etwas klar machen können, eben in so einer schillernden Vielschichtigkeit und einer ungleichzeitigen Gleichzeitigkeit. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Ja, und natürlich, dass es mit Sprache gemacht ist und Sprache unser hauptsächliches oder eines unserer hauptsächlichen Erkenntnisinstrumente ist. Und indem es mich auf die Sprache zurückführt und auf die Punkte, wo Erkenntnis hergestellt wird, indem Sprache genutzt wird und auch eine Musikalität hat, die sich dann wiederum eben vielleicht dem Rationalen entzieht, mich genau dahin bringt, das zu sehen, wo Sprache Denken ermöglicht und gleichzeitig wiederum auch verschließt, weil das, was nicht in der Sprache ist, eben dann kaum zum Verstand irgendwie zum Bewusstsein kommen kann.
Auf dem Katalog zum Jubiläumsprogramm prangt der Satz, das amortisiert sich nicht. So heißt auch das Buch von Tristan Marquardt, dessen Premierenlesung heute Abend stattfindet. Es klingt aber auch nach einem trotzigen Fazit. Das amortisiert sich nicht. Wir verdienen mit dem Verlag kein Geld. Na und?
Genau. Also das ist ja immer diese ökonomische Konstante, dass man alles, was man tut, darum tut, damit man Gewinn erwirtschaftet. Und vor allen Dingen, wenn es Wirtschaftsunternehmen sind, wie Verlage ja in der allgemeinen Auffassung sind. Aber darum geht es uns nicht. Natürlich müssen wir irgendwie genug umsetzen, dass wir weitermachen können. Aber es ist eigentlich mehr so eine Gemeinschaftssache. Die Leute, die auch wollen, dass das weitergeht, die kaufen unsere Bücher, damit wir genug Geld haben, um weitermachen zu können. Oder was die meiste Zeit der Fall ist, ich muss nebenher Jobs annehmen, um das Geld, was fehlt, dran zu schaffen und das dann wieder in die Bücher stecken zu können oder in die anderen Formen, mit denen eben die Poesie dann in Umlauf gebracht wird. Und gleichzeitig hat es natürlich auch was Tolles, das amortisiert sich nicht, weil da der Amor noch drin steckt und weil es das überhaupt befragt, wie ist das mit dieser Verwertungslogik und was soll sich durch was aufrechnen und kann man überhaupt so unterschiedliche Sachen aufrechnen lassen? Was sind das für Gleichungen? Und dieser Satz schon, dieses Motto schon macht eben deutlich die Schwierigkeiten, die da drinstecken in den ganzen Konzepten unserer Wirtschaftsordnung, unseres Denkens, auch unserer Kunstauffassung. Und da sind so viele Aspekte, kann dann jeder auf sich wirken lassen und damit machen,
was er möchte oder was er fühlt. Was wünschen Sie sich zum Geburtstag?
Dass es weitergeht. Dass es genug Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer gibt, die das gut finden, dass mehr Gedichte in der Welt verbreitet werden können, entstehen und wieder erstehen.
Heute Abend findet die Buchpremiere des erwähnten Gedichtbandes von Tristan Marquardt statt. Der Band heißt Das amortisiert sich nicht. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Panda-Theater in der Kulturbrauerei am Prenzlauer Berg. Wenn Sie sich also jetzt aufmachen, kommen Sie noch rechtzeitig. Mit dabei sind neben Tristan Marquardt auch Daniela Seel, Ulf Stolterfurth und Charlotte Wasen. Am 14. Mai gibt es dann eine große 10-Jahres-Party. Cookbooks, die Details dazu sowie das Programm von Cookbooks finden Sie im Netz. Cookbooks, K-O-O-K. Vielen Dank, Daniela Seel.
Danke. Ich danke für die Einladung.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Es ist das Jahr 1956. In den Straßen von Budapest wird gekämpft. Als der kleine Palko angeschossen wird und stirbt, gehen für dessen Zwillingsschwester Borka zwei Leben kaputt. Seines und ihres. Der Vater verzweifelt, die Mutter verdrängt und Borka vermisst. So sehr, dass sie beschließt, Palko niemals zu vergessen. Die Jahre vergehen, die Sehnsucht bleibt und das Leid wiederholt sich. Im Jahr 2007 erschien das aufwühlende Romandebüt der gebürtigen Ungarin Leda Forgió. Es heißt Der Körper meines Bruders und geschrieben wurde es auf Deutsch. Die Autorin Franziska Gerstenberg hat das Buch gelesen und spricht jetzt darüber auf Radio 1.
Guten Abend, Frau Gerstenberg.
Guten Abend.
Hallo.
Es ist ein bedeutsames Jahr, 1956, in der Geschichte Ungarns. Am 23. Oktober kommt es zu einem Volksaufstand. Die sowjetische Armee schlägt diesen blutig nieder. Viele Ungarn fliehen aus dem Land. Im Buch, Der Körper meines Bruders, wo befinden wir uns da? Also welches Bild der Umgebung, welchen Handlungsschauplatz wird da für uns aufgebaut, gemalt?
Ja, wir befinden uns in Budapest und das Buch beschreibt sogar die Zeit zwischen zwei politisch traumatischen Ereignissen für Ungarn. Und zwar einmal, wie gesagt, über die ungarische Revolution von 1956, aber das Ende des Buches bildet das Einrollen sowjetischer Panzer 1968 in der Tschechoslowakei. Das heißt, zwischen diesem zweifachen Panzerdröhnen spielt sich die Handlung des Buches ab. Und diese Handlung, die hat es auch in sich. Also es startet mit einer großartig beschriebenen Geburtsszene 1953. Unerwartet werden Zwillinge geboren und die Mutter lehnt die Kinder ab. Während der Straßenkämpfe im Herbst 56 wird dann der Bruder von Borka, das ist die Protagonistin, von einem Querschläger erwischt. Er ist tot. Der Vater hält den Schmerz nicht aus und erhängt sich. All das sehr zu Beginn des Buches. Also man muss sich wirklich auch auf dieses Leid einlassen. Und auf die zwei, die zurückbleiben, auf die Mutter und die Tochter, die nun über diese Leerstellen hinweg weiterleben müssen, mit Ängsten, mit Vorwürfen, mit Erinnerungen. Das heißt, wir folgen ab da den Gefühlen eines heranwachsenden Mädchens. Eines Mädchens, das sich auch immer wieder seine eigene Realität erfindet, in der der Vater und der Bruder nicht gestorben sind.
Mhm. Wir haben es im Vorsetzer gehört, da schreibt eine Ungarin über ein Leben in Ungarn, das geprägt ist durch die großen Ereignisse der ungarischen Nachkriegsgeschichte. Aber sie tut das auf Deutsch. Merkt man das dem Buch an, dass da eine Autorin am Werk ist, die quasi die Muttersprache gewechselt hat?
Ja, man merkt es. Leda Forgo ist 1973 in Ungarn geboren und hat auch bis kurz nach dem Abitur in Budapest gelebt. Dort wohl auch kein Deutsch gelernt. Sie ist 1994 nach Deutschland gezogen, hat zuerst in Stuttgart studiert, dann in Berlin an der UdK, szenisches Schreiben. Und sie hat sich richtig reingewühlt in die deutsche Sprache. Man spürt das. Man spürt diese Begeisterung. Man spürt auch den Blick von außen, der da besteht. Es ist eine sehr kraftvolle, sehr leidenschaftliche Sprache, da kommt natürlich auch das Ungarische mit rein. Es ist eine ungewöhnliche Sprache. Sie ist mal ganz weich schwingend und mal auch sehr eckig. Leda Forgo hat mal gesagt, dass sie versucht, nicht vom Ungarischen zu übersetzen, wenn sie schreibt, sondern ihre Gefühle zu übersetzen. Und ihr gelingen da wirklich ganz wunderbare Sätze, ganz wunderbare Bilder. Zum Beispiel an einer Stelle, gleich zu Beginn des Romans, sagt sie, als hätte man die Sehnsucht mit der Schere schneiden können, wenn es einem in den Sinn gekommen wäre.
Eine Perspektive also von außen auf die Sprache beim Erzählen. Wie ist denn tatsächlich die Perspektive, aus der das Buch erzählt wird? Wer erzählt da für uns?
Es ist eine gewagte Perspektive, es ist eine mutige Perspektive, das hat mir viel Spaß gemacht beim Lesen. Es ist aus der Sicht von Borka erzählt von Anfang an. Das heißt, eine Kindersicht, die eigentlich komplett unmöglich ist, denn sie beschreibt ja als erstes ihre eigene Geburt. Es ist aber gleichzeitig unglaublich erfrischend, dass das trotzdem gewagt wird, sozusagen gegen alle Regeln. Das heißt, es ist eine Perspektive, die eine krasse Subjektivität hat, sehr lebensnah ist und diese Borka entwickelt eine geradezu trotzige Welt. Sicht. Sie beobachtet die Erwachsenen und sie versucht, sie zu verstehen und natürlich scheitert sie daran auch immer wieder.
Sie haben am Anfang gesagt, dass der Anfang sehr wehtat des Buchs, es tragisch war. Dann haben Sie aber auch eben gesagt, dass Sie großen Spaß hatten. Was, wenn man das Buch durchgelesen hat, was bleibt denn dann? Ist das so eins, was man mit sich herumträgt, erstmal gar nicht aus der Hand gibt oder ist das so eins, was man 10-mal kauft und sofort weiter verschenkt, weil man es unbedingt teilen möchte?
Es ist auf jeden Fall ein Buch, das ganz lange nachwirkt und in das man immer wieder hineinlesen kann. Denn es hat eine ganz aufregende Mischung aus Sinnlichkeit und Körperlichkeit auf der einen Seite. Das heißt ja auch der Körper meines Bruders. Aber auch viel Reflexion, viel Gedanken und da eben immer die Glaubwürdigkeit dieses kleinen Mädchens.
Letzte Frage. Ist das ein Geschichtsbuch oder ist das ein Porträt? Wie würden Sie das Buch einordnen?
Ja, hier sollte auf jeden Fall nicht die geschichtliche Situation beschrieben werden, sondern die Atmosphäre, die sich aus der geschichtlichen Situation ergibt. Also man erfährt viel über die kleinen Lebensbedingungen im kommunistischen Ungarn. Also Borka geht zum Beispiel zum Religionsunterricht, bis der Priester abgeholt wird. Und das Tolle dabei ist, dass die Erwachsenen ebenso orientierungslos sind wie das Kind. Also es sind alles sehr widersprüchliche und eindringliche Charaktere, in sehr kräftigen Farben ausgemalt mit absonderlichen Details. Sie hat mal gesagt in einem Interview, sie wollte eine pathosfreie, nach Schweiß riechende Geschichte verfassen. Und ich glaube, das ist ihr auch gelungen.
Der wow. Körper meines Bruders von Leda Forgo erschien im Atrium Verlag, hat 332 Seiten, erschien im August 2007. Bei den großen, bekannten Online-Kaufhäusern ist das Buch vergriffen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie etwas Geduld mitbringen und auf den Bücherflohmärkten und in den Läden Ihres Vertrauens etwas suchen, dann werden Sie fündig und die Suche wird sich lohnen. Franziska Gerstenberg, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Woche für Woche lassen wir Bücher absichtlich liegen im Darkroom des Berghain, in den Töpfen des Kettwurststandes am Ostkreuz, im Löwengehege im Tierpark oder an leserfreundlicheren Orten. Gut sichtbar und mit Heimtücke zurückgelassen. In dieser Woche das Leben in 5 Sekunden von Matteo Cicacci und Gianmarco Milesi. Ein Buch ohne Text, aber voller kleiner Bildchen. Was damit auf sich hat, klären wir gleich. Zuerst die Frage aller Fragen. Wer hat's gefunden? Wer ist da bitte in der Leitung?
Ja, hier ist Frau Gillissen.
Hallo, Frau Gillissen.
Im Buch steht eine Parole. Wie lautet die?
Keep it simple.
Allerdings.
Das passt auch sehr gut zum Buch.
Omen ist Omen.
Genau, weil wenige Bilder beschreiben eine Geschichte. Man muss sich das so vorstellen. Ich nenne es Piktogramme und ich nenne es vor allen Dingen WC-Männchen. Man sieht viele kleine WC-Männchen und denen werden grafisch Dinge angetan. Auf einer Seite oder auf zwei Seiten. Eines von diesen Piktogrammen, von diesen WC-Männchen zum Beispiel, trägt eine Gitarre und eine Haartolle. Und im Verlauf des Piktogramms, also in den darauffolgenden Zeichnungen, also ist er plötzlich nicht mehr dünn, sondern dick. Und das ist dann Elvis Presley. Und so findet man in diesem Buch ganz, ganz viele Biografien, insgesamt 200, reduziert auf wenige Piktogramme, in 5 Sekunden angeblich erratbar. Jetzt habe ich Ihnen schon was vorweggenommen. Ich wollte eigentlich noch fragen, wo haben Sie es denn gefunden?
Ja, ich habe es in der Schlossstraße bei der Bank gefunden, auf den Geldautomaten.
Oh, sehr schön. Und fühlte sich das unangenehm an? Also gab es Probleme beim Mitnehmen?
Nein, also ich habe schon öfter mal Bücher gefunden und da habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt, nein.
Was heißt, Sie haben öfter mal Bücher
gefunden? Ach, irgendwann vor ewigen Zeiten, als ich noch 20 war, war in Rotenburg ob der Tauber, hat jemand einen ganz alten Reiseführer mal liegen gelassen und da sich keiner gefunden hatte, finde ich immer, Bücher müssen dann mitgenommen werden.
Kriegen die einen Ehrenplatz in Ihrer Bibliothek, gefundene Bücher?
Naja, doch ja. Also sie existieren alle noch, sie sind nicht weg.
Gut. Haben Sie denn schon einen Blick in das recht dicke, 200 Biografien starke Piktogramm wie C-Männchen-Buch gewagt?
Ja, und ich muss sagen, es hat mir und meiner Schwester, wir haben es zusammen gemacht, sehr gut gefallen. Also ich fand das sehr toll, weil mit simplen Sachen konnte man sofort, wenn man Geschichte, Literatur kennt, ist es hervorragend. Also ja. Einfach ganz toll.
Dann
macht viel Spaß.
Sie haben automatisch, also quasi intuitiv schon das gemacht, was die Macher des Buchs auch wünschen, dass man nämlich in der Gruppe gemeinsam sitzt, sich die Piktogramme anguckt und dann furchtbar dolle rät und der Erste ist der beste Rater und so weiter. Das haben Sie schon gemacht.
Ja.
Finde ich gut. Sie wissen schon, dass Sie nicht nur dieses eine Buch jetzt quasi abgestaubt haben, weil Sie es quasi heldenhaft mitgenommen haben. Sie bekommen noch mehr von uns. Wissen Sie das?
Oh nein, das habe ich nicht gelesen. Ja,
Thomas, bitte.
Ja, toll.
Also Sie bekommen unseren Favorit der Woche, Bettler und Hase von Thomas Küre. Sie erhalten das Hörbuch der Woche und Sie erhalten den schönen Band Letzte Worte von Ernst Jünger. Und dann noch, weil Cookbooks 10 Jahre Jubiläum hat, Das amortisiert sich nicht von Tristan Marquardt. Wenn wir die alle ausgesetzt hätten am Geldautomaten, dann hätte man sie doch für einen Bankräuber gehalten.
Ja, dann hätte man gedacht, dass das Kleptomanen-Spanenakt ist, ja.
Frau Gillissen, wir freuen uns sehr. Die Bücher gehen Ihnen in der nächsten Zeit zu. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und beim Raten.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn Leichen kopflos im Kleiderschrank stehen, aufgedunsen im Dorfweiher schwimmen oder einzementiert wurden auf der Großbaustelle und sich am Ende herausstellt, dass der Landschaftsarchitekt der Täter war, dann ist Lydia Herms in ihrem Element. Lydia, erzähl mir von deinem neuesten Fall.
Also, ja, es ist sowas Ähnliches wie ein Krimi. Es ist ein Roman, der aber Krimi-Züge hat und ich rede von Die Schatten eines Sommers von Lia Norden. Und dort gibt es auch eine Leiche und die wird auch ziemlich früh erwähnt, allerdings verhältnismäßig nüchtern und gar nicht so dramatisch wie in den Beispielen gerade. Auch wird zwar einiges aufgerollt, aber nicht klassisch ermittelt, so mit Kommissar und zweitem Kommissar und Geliebte vom Kommissar und so weiter. Und der Gärtner war es in diesem Fall garantiert nicht, diesen Spoiler erlaube ich mir mal dreist. Am Telefon begrüße ich gleich Silvia Heinlein. Sie hat das Schmökerstück Die Schatten eines Sommers geschrieben, nicht alleine, dazu kommen wir. Denn wenn man nach Lia Norden googelt, die dieses Buch geschrieben hat oder in einer anderen Suchmaschine sucht, dann trifft man auf sie und auf zwei weitere Frauen. Cornelia Franz, Katja Reider und Silvia Heinlein sind Lia Norden und Frau Heinlein spricht jetzt quasi für ihre Kolleginnen zu ihrem neuen Buch. Guten Abend, Frau Heinlein.
Hallo, schönen guten Abend. Ja, ich freue mich sehr, dass meine beiden Kolleginnen mir das zutrauen, für sie zu sprechen. So unterschiedlich wie wir sind, ist das ein kleines Geschenk, ja.
Okay, es gibt viele Fragezeichen. Das erste kommt in Form einer Frage in Ihrem Buch, in einem PS, in einer E-Mail. Und dort heißt es, sag mal, weißt du, dass Dorit tot ist? Steht auf Seite 14 als PS. Und Dorit ist eine von vier Frauen, um die es in diesem Buch geht. Dorit, Fabienne, Hannah und Marie. Und die haben sich seit über 20 Jahren, also 25 Jahren, könnte man ehrlicherweise sagen, haben die sich nicht gesehen und dann ist eben eine von diesen vieren tot. Ganz kurz, was verbindet diese Frauen? Wie hängen die zusammen?
Diese vier Frauen verbindet nicht viel mehr als etwas, was wir eigentlich alle kennen, eine Jugendfreundschaft. Im Alter von 16, 17 waren die sehr eng beieinander. Die sind gemeinsam in einem kleinen Dorf, in einem kleinen verschlafenen Dorf in Schleswig-Holstein aufgewachsen und haben dort gemeinsam etwas erlebt und etwas initiiert aus Langeweile im Prinzip heraus, aus Dummheit, aus Schicksalsverbundenheit, was jetzt so viele Jahre später auf sie zurückkommt. Und dieses Etwas hat etwas mit Dorits Tod zu tun.
Ja, und man kann dazu sagen, so beginnt auch das Buch, diese Geschichte wird vor allen Dingen deswegen wieder ans Licht gebracht, weil die Hannah, die Schriftstellerin ist, viele Jahre lang hat sie so halb erfolgreich irgendwelche Bücher geschrieben, die aber immer nur in irgendwelchen Frauenzeitschriften erwähnt werden, so weil es halt so Bonbon-Bücher für Frauen sind. Und plötzlich schreibt sie einen Bestseller, also der augenscheinlich, als Leser weiß man das erstmal nicht so genau, irgendwie diese Geschichte, diese Teenager-Freundschaft tangiert und dann ist eben plötzlich diese Dorit tot. Komme ich doch gleich mal direkt zu Ihnen als Autorin. Diese Verantwortung möchte doch eigentlich kein Autor freiwillig übernehmen, das wahre Leben so zu streifen, dass schlimme Dinge passieren, wenn man plötzlich ein Buch schreibt. Ist das ein Berufsrisiko oder sagen Sie, das ist nur Zufall?
Also Berufsrisiko ist bei uns Autoren und Autorinnen in jedem Fall folgendes, dass man auf die Straße geht und irgendwas sieht oder irgendjemanden trifft und sich das so im Kopf festsetzt, dass man die Geschichte nicht mehr rausbekommt, dass sie sich womöglich mit der Vergangenheit verquirlt, mit irgendetwas, was man erlebt hat und dass man es dann aufschreiben muss. Das ist aber ja eigentlich kein Risiko, sondern ein ganz, ganz wunderbares Geschenk. Und zumal, wenn man das dann zu dritt tut, wie wir das tun, dann kann daraus eigentlich immer nur eine ganz gute Geschichte werden, die dann noch jeder Einzelne von uns sogar überrascht.
Eine Tote, drei Überlebende, Erinnerung an die Kindheit, geteilte Geschichte jetzt frei heraus. Ist das überhaupt ein Krimi?
Also sagen wir mal so, es ist ein spannender psychologischer Roman mit aufgeladener Atmosphäre, einem rätselhaften Todesfall, einem ermittelnden Polizisten und das kommt einem Krimi schon relativ nah.
Also zum Thema Krimi, okay, es kommt ihm nah. Also ich fand es super spannend. Also ich wollte unbedingt wissen, was geschah mit Dorit und was machen die anderen Frauen mit dieser Erinnerung. Aber jetzt kommen wir doch mal wirklich zu dem wirklich Spannenden. Wir haben es eingangs schon gesagt, sie sind zu dritt. Sie schreiben zu dritt ein Buch unter dem Pseudonym Lia Norden. Nun sind sie alle drei Schriftstellerinnen. Sie schreiben für Kinder, sie schreiben für junge Erwachsene und für ältere Erwachsene, Cornelia Franz, Katja Reider und sie jeweils für sich unter dem eigenen Namen. Warum Lia Norden? Was ist passiert? War das ein rotweinbeseelter Balkonabend, wo sie irgendwie da saßen? So, das machen wir jetzt, Mädels, Projekt und Name?
Ich erinnere mich nicht ganz genau, ob es Rotwein war. Auf einem Balkon war es keinesfalls. Es gab ein Autorentreffen. Mhm. Katja hat damals ein Autorentreffen inszeniert, weil das doch ein relativ einsamer Job ist. Ein wunderbarer, aber einsamer Job, das Autorendasein. Und es kamen viele Hamburger Autoren zusammen. Wir sind ja alle drei Hamburgerinnen. Mhm. Und nachdem diese ganz vielen Autoren lange beieinander gesessen haben und dann auch alle gegangen waren, blieben vier von uns übrig. Damals war noch Hilke Rosenbohm dabei, die leider 2008 gestorben ist. Und wir saßen beieinander und wir merkten, wir sind die eigentliche Truppe, die wunderbare ist. Und wir haben beschlossen, uns ganz schnell ohne die anderen wiederzutreffen. Und das war vielleicht deshalb, weil wir so unterschiedlich waren. Manchmal liegt ja so ein Zauber über einem Abend, wenn unbekannte Menschen aufeinandertreffen. Also eine von uns, ich sag mal, ohne jetzt Namen zu nennen, chaotisch und vorlaut, eine diszipliniert und diplomatisch, eine unkonventionell und abenteuerlustig und eine exzentrisch und eher geheimnisvoll. Wir haben uns wieder getroffen auf der Reeperbahn hier in Hamburg auf dem Kiez bei einem kleinen Italiener. Mhm. Und es war relativ schnell klar, dass wir zusammen was schreiben wollten.
Okay.
Aber wie?
Und einfach um... ja, warum? Weil wir so unterschiedlich waren, weil wir herauskommen wollten aus dem, was wir ansonsten jeden Tag tun. Und dann ging's los.
Aber wenn Sie so unterschiedlich sind, wie schreiben Sie denn dann zusammen?
Die einfachste Antwort ist nacheinander. Also wir entwickeln gemeinsam einen Plot, der deshalb so spannend wird, weil wir in unserer Unterschiedlichkeit unterschiedliche Ideen haben. Jede entwickelt eine Figur, die sie fortan dann durch den Roman führt. Diese Figur entwickelt sie für sich, da reden die anderen auch nicht rein. Und dann schreibt die erste los, also sie startet die Geschichte und wie bei so einem Staffellauf übernimmt dann die nächste das Holz, also die Tastatur, und erzählt die Geschichte aus der Perspektive ihrer eigenen Figur weiter.
Wir reden hier von Fabienne, Hanna und Marie konkret.
Genau.
Ja, genau, die drei Frauen, die noch übrig sind und plötzlich miteinander auskommen müssen.
Genau, und die nächste Autorin bzw. die nächste Figur muss immer mit dem umgehen, was die vorherige geschrieben hat und darauf eingehen. Und das dauert manchmal nur ein paar Stunden, wenn eine von uns schnell ist, und manchmal ein paar Wochen und manchmal ein paar Monate. Also es ist eine sehr unberechenbare und ganz wunderbare Geschichte. Mhm.
Silvia Heinlein schrieb gemeinsam mit ihren Kolleginnen und mittlerweile vermutlich auch Freundinnen Cornelia Franz und Katja Reider den Roman Die Schatten des Sommers. Irgendwie sowas wie ein Krimi, in jedem Fall spannend. Unter dem Pseudonym Lia Norden. Am Freitag erschien bei Rowohlt, 256 Seiten stark, kostet 9,99 €. Und Ihnen ja danken wir vielmals, Frau Heinlein.
Und Lia Norden dankt auch. Einen schönen Abend noch.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Seit unserem kleinen technischen Problem in der ersten Stunde liegt hier noch dieser Beitrag herum wie ein angespülter Walfisch. Es handelt sich eben um unser Hörbuch der Woche. Auf diesem tobt sich das hessische Comedy-Duo Badesalz im Reich der Weltliteratur aus. Zum Beispiel in Moby Dick, dem Roman von Herman Melville. Der hieß angeblich in seiner Urform Moby und Dick und handelt von dem belgischen Schleusenwärter Dick, der eines Tages die Meerjungfrau Moby findet und sich den Kopf zerbricht, ob er sie mit nach Hause nehmen soll.
Die Fragen und Zweifel purzelten nur so durch sein Gehirn. Was würde aus seinen häuslichen Ritualen und Gewohnheiten? Das mit dem musikalischen Begleitfurzen zu Stücken, die im Radio liefen, konnte er vergessen, wenn da noch jemand wäre. Wobei er wirklich gut darin und bezüglich der musikalischen Stilrichtungen ausgesprochen flexibel war. Erst vor ein paar Tagen hatte er direkt hintereinander Bohemian Rhapsody von Queen und A Girl Like Me von Rihanna so treffsicher begleitet, dass die Interpreten mit Sicherheit ihre große Freude daran gehabt hätten. Und wie würde jemand reagieren, wenn er seine Sammlung mit den Wurstschnüren fand? Die schnitt er nämlich schon seit über 20 Jahren vorne vom Kopf oder eben auch hinten vom Ende einer jeden Fleischwurst ab und klebte sie in große Alben in rosafarbenen Einbänden. Gut, den Tick beim morgendlichen Geschäft verrichten, die kleinen Kacheln im Bad zu zählen, verbunden mit dem Beschluss, sich, wenn es eines Tages plötzlich eine weniger sein sollte, das Leben zu nehmen, das würde von sich aus niemand bemerken. Aber wenn es tatsächlich mal dazu kommen würde und er müsste sich aufgrund seiner inneren Abmachung verabschieden, dann wollte er dabei allein sein und nicht vielleicht davon abgehalten werden. Nein, 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 nein. Eine Mitbewohnerin war einfach keine gute Idee.
Die Rahmenhandlung von Dollbohrer ist ähnlich köstlich. Angeblich stammen die unbekannten Kapitel der Weltliteratur aus einem Fund von Darmstädter Archäologiestudenten, die im Odenwald auf eine Vorform des Bernsteinzimmers stießen, und zwar ein Handkäszimmer. Und neben diesem Handkäszimmer lag ein Raum, in dem sich all die verlorenen Seiten aus Lolita, Robinson Crusoe und dem Herr der Ringe fanden, die dazu führten, dass die Weltliteratur nun leider umgeschrieben werden muss.
Ja, all denen, die an der Glaubwürdigkeit des Fundes zweifeln, sei gesagt, sie sind nicht allein. Wie jedes gute Literatur wirft auch Dollbohrer Fragen auf und lässt sie schön unbeantwortet stehen.
Aus diesen Erkenntnissen ergaben sich natürlich einige dringende Fragen. Erstens: Warum hatte man das seinerzeit gemacht? Zweitens, warum waren genau diese Kapitel aussortiert worden? Drittens, wieso wurden all diese Bücher erst Jahrhunderte später veröffentlicht? Viertens, wie war es möglich, dass sich Kapitel fanden, deren Beschreibungen ihrer Zeit um etliche Jahrhunderte voraus waren? Und fünftens, warum im Odenwald? Fragen, die die Menschheit noch lange beschäftigen dürften.
Ja, in jedem Fall Dollbohrer. Robinson, Moby Dick, Frankenstein und andere Klassiker, ziemlich neu erzählt vom Badesalz. Rick Quanian, Roland Holz und Jo Jung ist erschienen bei Random House Audio. Besteht aus 2 CDs, ist 150 Minuten lang sind diese 2 CDs, also das Stück an sich, und kostet insgesamt 14,99 Euro.
Wie gesagt, die beiden toben sich aus in der Weltliteratur, und um abschließend nochmal den Erfinder des Begriffs Weltliteratur zu zitieren, den guten alten Goethe: Der Witz setzt immer ein Publikum voraus, darum kann man den Witz auch nicht bei sich behalten. Für sich allein ist man nicht witzig. Und deshalb stellt Henny Nachtsheimer zusammen mit Rick Quanian Dollbohrer am 14. Mai 2013 hier in Berlin vor, in den Wühlmäusen.
In den zurückliegenden Sendungen hier bei den Literaturagenten auf Radio 1 haben wir immer wieder Bücher des Hamburger Verlags Edition Nautilus vorgestellt, oder gern und häufig. Zum Beispiel das Buch von Abbas Kieder, Brief in die Auberginenrepublik, Franz Jung war dabei, und auch das Buch über das stilvolle Trinken mit dem Titel Das Ende der Enthaltsamkeit haben wir drin gehabt im Programm.
Bekannt geworden ist die Edition Nautilus darüber hinaus mit ihren politischen Büchern wie den von Noam Chomsky, den Krimis. Der Roman Tannöd von Andrea Maria Schenkel war ein Welterfolg, und nicht zuletzt die kleine Bücherei für Hand und Kopf. In dieser Reihe veröffentlichte die Edition Nautilus die Texte der Surrealisten und Dadaisten.
Am Donnerstag dieser Woche erreichte uns dann die Nachricht, dass der Gründer der Edition Nautilus, Lutz Schulenburg, im Alter von 60 Jahren verstorben ist.
Wir möchten uns den Worten des Schriftstellers Ilija Trojanow anschließen, der auf die Nachricht von Lutz Schulenburgs Tod schrieb: Er war radikal und emphatisch, herzlich und entschieden, voller Witz und Charme. Jeder, der einen widerständigen und poetischen Blick auf die Welt zu würdigen weiß, wird ihn vermissen.
Ja, das waren die Literaturagenten für diese Woche. Wir freuen uns sehr, dass Sie zugehört haben, und hoffen, dass Sie das auch in der kommenden Woche wieder tun. Sonntags ab 18 Uhr, dann mit Frank Meier und Gesa Ufer hier auf Radio 1. Tschüss.
Bis dahin.